Nee, Freunde, ich danke auch für die freundliche Begrüßung. Vorgestern bin ich nämlich anders begrüßt worden. Und zwar war das droben im Zelt in Bernhausen. Und der, die Einleitung machte, ich solle doch bitte nach vorne kommen. Er wolle mir bei der Begrüßung auch etwas schenken und überreichen. Ich freute mich, etwas geschenkt zu bekommen. Ich dachte so, ein großes Kuvert oder einen richtigen Blumenstrauß oder eine Pralinenschachtel, so groß wie ein Bügelbrett. Wissen Sie, was der mir überreicht hat? Vor 1200 Leuten einen Krautkopf von den Filtern. Dann wusste ich, was der von mir denkt. Die sprechen nicht durch die Blume, sondern durchs Kraut. Bruder Schieding, ich bin froh, dass Sie mir nichts übergeben haben. Aber nun, dieses Thema an diesem Nachmittag, du bist ein Geist der Lehre, wie man recht beten soll. Wer vor 2 Monaten die Richtung dieses Jugendblatt der Altpietistengemeinschaft gelesen hat, der kennt folgende kleine Geschichte. Aber weil es immer wieder solche gibt, die ja dieses Blatt mehr zum Feuer anzünden oder zum Vesperbrot einwickeln benutzen, deshalb möchte ich diese Geschichte noch einmal kurz erzählen. Sie handelt in irgendeinem Dorf. Der Herr Schuldekahn hatte sich zum Schulbesuch angemeldet und das bedeutet ja immer Aufregung in einem Lehrerherz. Er dachte bei sich ganz bestimmt, wird er auch die drei Artikel des Glaubensbekenntnisses abfragen. Das war noch ein Schuldekahn vom alten Schlag. Und so bestimmte er vorsorglich 3 Schüler. Einer für den ersten Glaubensartikel, einen für den zweiten und einen für den dritten. Der Tag des Schulbesuches kam und wirklich, der Dekan fragte nach dem Glaubensbekenntnis. Wer kann den ersten Artikel über Gott Vater? Sofort eine Hand hoch und der rasselte es herunter. Beim zweiten Artikel über Jesus Christus genau dasselbe. Der Schuldekahn strahlte und fragte nach dem dritten Artikel über den Heiligen Geist. Und keine Hand, keine Stimme, lastendes Schweigen über der Klasse. Der Lehrer, der in der Ecke stand, wurde nervös und bebte und zitterte. Und der Schuldekahn wurde ernst und sagte, kannst denn niemand? Schließlich zeigte ein Mädchen zitternd und sofort der Schuldekahn auf sie los. Und? Kannst du's? Und ich stand auf und sagte, Herr Schuldekahn, der an den Heiligen Geist glaubt, fehlt heute. Ob es hier auch so ist, ob der an den Heiligen Geist glaubt, hier in dieser schönen Waldversammlung in der Kirche fehlt. Der Heilige Geist ist doch nicht nur irgendein Nachtisch für Superfromme. Er ist doch nicht irgendeine Dreingabe für besonders Begeisterte. Der Heilige Geist ist das Wichtigste. So. Ein Christentum ohne den Heiligen Geist ist ein Flussbett ohne Wasser, eine Feuerstelle ohne Feuer, ein Fenster ohne Glas. Nicht umsonst fragte der Vorstand der Basler Missionsschule früher einmal seine Studenten, habt ihr empfangen den Heiligen Geist? Und er habe auf jeden mit dem Finger gedeutet, und du, und du, und du. Der erste sagte, ich hoffe. Der zweite dachte, ich denke doch. Und dem dritten blieb die Sprache weg. Und daraufhin schlug der Vorstand die Bibel auf und las, wer nicht Christi Geist hat, ist nicht sein. Fast möchte ich es an diesem Nachmittag diesem Vorstand nachmachen. Hast du empfangen die Gabe des Heiligen Geistes? Und du, und du, und du. Du bist ein Geist der Lehre, wie man recht beten soll. Dieser Heilige Geist ist immer und vor allem zuerst Gebetsgeist. Und diesen Gebetsgeist entdecke ich zuerst bei Jesus. dann bei dem sogenannten kananäischen Weib und dann bei Paulus selbst. Es ist ein Geist, der sich etwas traut, ein Geist, der diesem Herrn alles zutraut und ein Geist, der sich diesem Herrn anvertraut. Darüber möchte ich mit Ihnen jetzt reden. Das Erste, ein Geist, der sich etwas traut. Jesus hat das eben seinen Jüngern einmal dargestellt, veranschaulicht. Jesus war ja kein langweiliger Prediger und Pfarrer, der seine Leute durch lange Predigten ermüdete, sondern er war ja ein Praktiker, der seine Leute mit Bildern, mit Gleichnissen zu greifen wusste. Und als eines Tages die Jünger um ihn herumstanden und fragten, du, wie betet man denn eigentlich? Sie wollten Unterricht in Gebet. Da kam doch über den Herrn dieser Geist des Gebets und er erzählte ihnen diese kleine Geschichte, eine Alltagsgeschichte, so wie sie heute bei uns vorkommt und damals vorgekommen ist. Nur, dass die damals andere Wohnungen hatten als wir heute. Nicht solche schöne Einfamilienhäuser wie hier in Zitzishausen, sondern das waren ja einfache Lehmhütten, bestehend aus einem einzigen Raum. Da war Küche und Wohnzimmer und Schlafzimmer und Stall, alles in einem. Eine Wohnwaschküche mit Tierzuchthaltung, das war es früher. Und dann hatte man natürlich wenig Komfort, aber man hatte ja viele Kinder. Wissen Sie, heute ist es umgekehrt. Heute ist es umgekehrt. Und wenn dort nun es Abend wurde und 10 Kinder zur Ruhe zu bringen waren, dann war das schon eine Arbeit. Wie ist das heute schon ein Geschäft bei 6 Kindern in 3 Zimmern? Wie das erst mit 10 und 12 Kindern in einem einzigen Raum? Der Vater hatte seine liebe Mühe. In der einen Ecke musste er noch mahnen, in der anderen Ecke musste er trösten und dort musste er noch ein Machtwort sprechen. Schließlich und endlich war es soweit. Es kehrte Ruhe ein. Der eine schlief auf dem Tisch, der andere neben dem Tisch und der dritte unter dem Tisch. Ermattet legte sich der Vater auf die Matte. Und dann, so erzählt es Jesus, klopfte es. Der Vater im Halbschlaf. Auch das noch. Er hört eine Stimme durch die Türritze. Hey, ich bin der Nachbar. Ein Freund ist gekommen. Gib mir ein Stück Brot. Und der ruft raus, der Vater. Geh jetzt nicht. Ich kann dir's nicht langen. Das Kind liegt auf dem Brotfach. Komm morgen wieder. Aber der lässt nicht los. Der schlägt und trommelt und es bleibt ihm nichts übrig, als aufzustehen. Die Scheiben herunterzuschneiden, ihm zu geben und dann die ganze Mühe von vorne zu beginnen, nämlich die Kinder in den Schlaf zu bringen. Jesus hört mit der Geschichte auf und fügt nur noch hinzu, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Die Jünger hatten kapiert, was Jesus sagen will. Und wir sollten auch kapieren. Beim Gebet gibt es keine Besuchszeit und keine Sprechstunde. Bei Tag und Nacht kann man zu diesem Herrn kommen. Und wenn der schon wegen einer Krume Brot mitten in der Nacht diesen Vater wecken durfte, wie viel mehr dürfen wir ihn wegen den hauptsächlichen Anliegen unseres Lebens ihn aufwecken? Liebe Freunde, es gibt überhaupt nichts in Ihrem Leben, mit dem Sie nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit vor diesen Herrn treten könnten. Sie dürfen nie sagen, das ist aber nicht genug, um vor Gott zu bringen. Das ist so unbedeutend und so unwichtig. Noch einmal, wenn der wegen einer Krümel Brot hin bei Nacht weckte, dann dürfen Sie Gott Vater wecken und er will hellwach sein und es Ihnen geben. Ein Geist, der sich traut, mit kleinsten Kleinigkeiten vor diesen Herrn zu treten. Diesen Geist wünsche ich Ihnen allen. Und das andere, es ist ein Geist, der sich etwas zutraut. Und den entdecke ich eben bei jener Frau, die mir seit Kindheit an lieb ist, weil sie auf einem Bild von Steinhausen dargestellt. Dieses kananäische Weib mit dem Hündlein. Wissen Sie, bei dieser Frau war der Teufel los. Im wahrsten Sinne war bei dieser Frau in der Familie der Teufel los. Wir wissen nicht ganz genau, wie es war, aber es steht nur, dass die Tochter krank geworden ist. Wir können keine Diagnose ausstellen, aber wir kennen die Stadt, in der sie groß geworden ist, Sidon und Tyros. Das war eine Stadt, in der alles los war, wirklich alles. Und in der Stadt, in der alles los war, war auch der Teufel los. Dieses Mädchen, dieser junge Mensch wollte nur ein bisschen Lebensbefriedigung und sie erlebte die größte Lebensbeunfriedung, die es gibt. Dieser junge Mensch wollte sich nur ein bisschen ausleben und sie lebte hinaus in die Fänge des Teufels. Ein seelischer Schutthaufen ist sie geworden, so wie viele hunderttausend junge Leute in unserer Bundesrepublik. Ein seelischer Schutthaufen. Und in diesem Augenblick stellt sich die Mutter nicht vor diese Tochter, erhebt den moralischen Zeigefinger und sagt, du Luder, so weit hast du dich gehen lassen. Mach, dass du wegkommst. Die Mutter tut etwas. Sie legt den Arm um ihre Tochter und macht deren Elend zu ihrem eigenen. Liebe Mütter, das ist rechte Mutterwürde, die nicht nur in stolzen Tagen auf die Tochter stolz ist, wenn sie gute Zeugnisse nach Hause bringt, sondern die auch dann zu ihrem Kinde hält, wenn es im Dreck liegt. Und dann weiß sie, ein Mediziner hilft nicht mehr und ein Psychologe erst recht nicht. Jetzt kann nur noch einer helfen. Sie hat einen Geist, der sich etwas zutraut. Und dann läuft sie mit dieser Tochter, bis sie vor diesem Herrn steht. Und dann ruft sie, Herr, Herr, erbarme dich mein. So beginnt ein richtiges Gebet. Herr, erbarme dich mein. Und Jesus antwortet kein einziges Wort. Hätte er doch Nein gesagt. Hätte er die kalte Schulter gezeigt, hätte er sie in die Wüste geschickt, aber schweigen, anschweigen, totschweigen, das war doch das Schlimmste. Haben viele, vielleicht auch unter uns, nicht deshalb das Gebet aufgesteckt, weil sie keine Antwort gehört haben? Hat Rainer Maria Rilke nicht recht gehabt, wenn er gesagt, dass das Gebet nur eine einzige Telefoniererei sei, bei der sich niemand auf der anderen Seite meldet? Wir werden doch angeschwiegen und totgeschwiegen. Da wurde einer beim Verkehrsunfall schwer verletzt. Das Bein musste amputiert werden. Und dann rief er und betete. Und dann sagte er mir, ich höre doch nichts. Gebet ist Betrug. Sollte man nicht von diesem Herrn weggehen? Die Frau tut es nicht. Sie bleibt stehen. Sie ruft weiter, Herr, erbarme dich. Ins Schweigen hineinrufen, in Gottes Schweigen hineinrufen, das ist das richtige Gebet. Und dann antwortet Jesus. Und was sagt er? Ich bin gesandt zu dem Hause Israel. Das heißt, ich bin auftragsgebunden. Wissen Sie, ein Pfarrer ist sonntagvormittags auftragsgebunden. Er muss predigen und kann nicht spazieren laufen. Ein Briefträger ist die Woche über auftragsgebunden. Er muss Briefe austragen und kann nicht seinem Hobby nachgehen. Jesus ist auftragsgebunden an Israel. Er kann nicht für irgendwelche Heiden da sein. Müsste die Frau jetzt nicht gehen und sagen, gut, dieser Herr ist eben für mich nicht zuständig. Und diese Frau bleibt stehen. Sie bleibt stehen. Sie hört noch einmal, wie er sagt, es ist nicht gut, wenn man das Brot nimmt und wirft es vor die Hunde. Müsste sie jetzt nicht gehen? Muss man sich das gefallen lassen, ein Hund genannt zu werden? Und liebe Freunde, diese Frau bleibt stehen und dann sagt sie, während sie ihre Tochter hält, und doch essen die Hündlein von den Brosamen, die von des Herrn Tische fallen. Sie sagt, Herr, vor dir bin ich tatsächlich ein armer Hund, ich habe kein Anrecht auf deine Hilfe und keinen Anspruch. Und doch erwarte ich alles von dir, für diese Tochter, für unsere Familie, für unser Leben. Und in diesem Augenblick wurde die Tochter gesund. Ich kenne sie nicht. Ich weiß auch nicht, woher sie kommen. Aber es könnte sein, dass auch bei ihnen die Hölle der Teufel los ist. Und nun kann ich es ihnen nur wünschen, dass sie es so tun wie diese Frau, dass sie zu Hause niederknien, ihre Hände falten und sagen, Herr, vor dir bin ich ein armer Hund. Ich habe keinen Anspruch auf deine Hilfe. Und doch erwarte ich alles, alles von dir. Freund, oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Das ist ein Glaube, ein Geist, der sich wieder etwas zutraut bei diesem Herrn. Aber auch dieses Dritte. Ein Geist, der sich diesem Herrn anvertraut. Und den beobachte ich bei diesem Paulus persönlich. Wissen Sie, Paulus war ja alles andere als ein Star auf der Bühne des Reiches Gottes. Kein Superstar. Er war kein Sunny Boy, der vor einem mächtigen Halleluja nur glänzte. Er hatte nicht jenes Keep Smiling, dieses immernde Lächeln irgendwelcher Christen, die sagen, dass Christentum etwas zu tun hätte mit alle Tage Sonnenschein. Das ist eben die große Lüge. Nein, dieser Paulus wusste es anders. Dieser Paulus war ja ein geschlagener, ein schwer kranker Mann. Ein Pfahl im Fleisch, sagte er. Welche Art diese Krankheit war, wissen wir nicht. Und wir können auch wirklich in diesem Fall keine Diagnose ausstellen. Ob es ein Bandscheibenschaden war oder noch etwas viel Schweres, jedenfalls konnte er kaum mehr seinen Beruf ausüben. Er war doch angetreten, für diesen Herrn zu stehen, und nun war er fast lahm geworden. Was blieb ihm anderes übrig? Und er hatte ja den Geist, der wusste zu beten. Und er betete und sagte, Herr, Herr, ich kann so meinen Dienst nicht weitermachen. Du musst mich gesund machen. Und der Herr hat ihn nicht gesund gemacht. Er schleppte sich weiter. Und dann ging es nicht mehr. Und dann betete er zum zweiten Mal. Übrigens nachzulesen, 1. Korinther 9. Dann betete er wieder, Herr, jetzt kann ich da nicht mehr. Du musst mir Kräfte schenken. Dein eigenes Werk steht auf dem Spiel. Und er wurde nicht gesund. Und er schleppte sich weiter und dann ein drittes Mal. Herr, jetzt bin ich aber ganz unten. Jetzt musst du eingreifen. Du musst mich wieder auf die Füße stellen. Und Gott hat ihn nicht auf die Füße gestellt. Nichts war's mit Kraft und Gesundheit und Selbstbewusstsein. Schwachheit ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst, Freunde. Schwachheit ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst. Wissen Sie, dass Martin Luther ab dem 44. Lebensjahr ein kranker Mann war? Wissen Sie, dass ein Theodor Fliedner ein Leben lang am Kopfweh gelitten hat? Wissen Sie, dass ein Ludwig Hofacher nur 3 Jahre seines Dienstes überhaupt durchstehen konnte? Alles keine großartigen Heroen, sondern geschlagene und gebeutelte und schwache. Aber solche, die sich ganz diesem Herrn anvertrauten und dies eine wussten, das, was Luther so formuliert, wenn nicht geschieht, was ich erbitte, dann geschieht, was besser ist für mich. Liebe Freunde, das ist's, was Sie in Ihr Tagebuch schreiben müssen. Vorne in Ihr Losungsbüchlein, dort an den Platz, den Sie jeden Tag sehen. Wenn nicht geschieht, was ich will, so geschieht das, was besser ist für Ihr Leben. Ein Geist, der sich diesem Herrn ganz anvertraut. Aber diese Frage bleibt ja jetzt bestehen. Gibt's diesen Geist heute noch? Diesen Geist, der sich etwas traut, der sich zutraut und diesem Herrn anvertraut, gibt's den heute noch unter uns? Ich kann nicht anders, als an dieser Stelle noch einmal von dem Buben zu erzählen. Von dem Buben, den ich am Donnerstag nach Ostern getroffen habe. Es war in Stuttgart in der Liederhalle. Wir hatten ein Festival für junge Leute. Und während dieses Festes für junge Leute, ein Jesusfest, da erzählte ich in meiner Ansprache von einem 48-jährigen schwerkranken Mann, der in diesen Stunden mit dem Tode kämpfte. Die Ärzte mussten eine Operation machen, aber sie hatten selber wenig Hoffnung auf Erfolg. Ein 48-jähriger Mann mit 7 Kindern. Und das erzählte ich an diesem Abend. Und nachher kam er auf die Bühne, 14 Jahre alt, drückte mich in die Ecke, presste seinen Kopf an meinen Arm und weinte. Und ich sage, wer bist du denn? Und dann sagte er, ich heiße Peter. Und dann sagte er, Sie, kennen Sie den Mann, von dem Sie erzählt? Ich sagte, ja, das ist mein Bruder. Und dann sagte er, ich habe die ganze Zeit gebetet. Der darf nicht sterben. Ich bete weiter. Und am anderen Tag rief es an, hier ist Peter. Wie geht's Ihrem Bruder? Ich sagte, die Narkose ist noch nicht ganz vorüber, wir wissen das nicht. Und er sagte, ich bete weiter, ich tue sonst nichts. Und dann rief es wieder an einem Sonntag, hier Peter, wie geht's? Und ich sagte, Peter, der Herr scheint ein Wunder zu tun. Wieder erwarten lebt er und ist auf dem Weg der Besserung. Und dann sagte er, ich bete weiter. Und ich meinte, Peter, geh jetzt zu Bett, du musst morgen in der Schule. Und dann sagte er nur, ich gehe nicht zur Schule. Und sein Vater nimmt dann den Hörer und sagt mir, Herr Eisler, ich muss Ihnen eines sagen. Peter kann nicht in der Schule. Er war noch gar nicht in der Schule. Er hat Hauslehrer. Seit dem 8. Lebensjahr hat er einen Gehirntumor. 5-mal am Gehirn operiert. Nicht operabel. Sein Leben ist außerordentlich kurz. Von dem hat er mir nichts gesagt. Er bat mich nicht für ihn zu beten, damit er gesunde. Er betete für einen ihm fremden 48-jährigen Mann. Und vor 10 Tagen wurde ich gerufen und da lag er auf seinem Bett. Sehr zittert, vom Tode gezeichnet. Und ich fragte Peter, wie geht's? Und da nickte er. Hast du Schmerzen? Nein. Hast du Angst? Und sie hätten dieses Gesicht sehen sollen. Angst? Ich freue mich auf den Himmel. Gestern Abend stand ich an seinem Bett im Olga-Krankenhaus. Dort ist er angeschlossen an den vielen Schläuchen in tiefer Bewusstlosigkeit. Im großen Frieden. Mit 14 Jahren einer, der den Geist hat, der weiß, wie man betet. Dieser Geist ist heute noch wirksam. Dieser Geist will uns beseelen. Dieser Geist will uns hineinnehmen in jene Gebetsarbeit, die uns das schenkt, was besser ist für unser Leben. Amen.